بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا نبينا نعم الله Das Gnaden von des Gnädigen Allahs Segen und Heiligen Barmherzigkeit in unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ich bezeuge, dass es kein Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Wer von Allah recht geleitet wird, ist recht geleitet und wir es niemanden finden können, der in die Irre leitet. Und wer von Allah subhanahu wa ta'ala in die Irre geleitet wird, ist wahrlich irre geleitet und du wirst niemanden finden können, der ihn recht leitet. Meine lieben Geschwister, nachdem wir uns beim letzten Kapitel, beim 16. Kapitel, beim 16. Unterkapitel unterhalten haben über einige Werke, die empfehlenswert sind beim Studium, beim Islamstudium damit zu beginnen, wollen wir heute inshallah ta'ala mit dem 17. Punkt weitermachen. Der lautet, also wir sind im zweiten Kapitel, die Art des Lernens und Studierens und sind im 17. Unterkapitel namens Lehre von Sheikhs. Natürlich der Begriff Sheikh, damit meint man in der Regel, auch wenn dieser Begriff mehrfach gedeutet werden kann, allerdings meinen wir jetzt in diesem Zusammenhang die Gelehrten der islamischen Religion beziehungsweise die Fachleute. Denn man muss ja nicht unbedingt immer in allen Fächern ein Genie sein. Und es kann sein, dass ein Gelehrter in einem bestimmten Fach herausragend ist, in anderen Fächern mittelmäßig ist, was auch in der Natur der Sache liegt. Der Autor sagt, rahimahullah ta'ala, grundlegend beim Lernen ist, dass es dadurch erfolgt, dass man Lehrern zuhört und von Gelehrten begleitet wird, dass man das Wissen direkt aus dem Mund wissender Männer erwirbt, nicht aus Schriften und Büchern. Denn als erstes soll man eine sprechende Quelle haben. Diese ist hier der Lehrer, die sich auf eine andere beruft. Als zweitrangige Wissensquelle gilt das Buch und es ist ein lebloser Gegenstand, der keine frühere Quelle aufweist. Das haben wir auch beim letzten Mal schon angeschnitten. Hier noch einmal zur Betonung. Das Buch hat seinen Stellenwert und auch wird man Bücher nicht übergehen können, auch nicht mit hervorragenden Lehrern. Aber es geht hier darum, dass die erste Wissensquelle sollte der lebendige Lehrer sein. Und der lebendige Lehrer hat gegenüber einem Buch viele Vorteile, unter anderem dass er die Möglichkeit hat, den Schüler einzuschätzen, wie weit er ist und ihm dementsprechend dasjenige Unterrichtsmaterial anzubieten, was seiner Person entspricht. Das ist eine Möglichkeit. Zweite Möglichkeit oder zweite Vorteil eines lebendigen Lehrers ist, dass er seinen Schüler erziehen und zurechtweisen kann. Sprich, wenn er sieht, dass er Fehler begeht, zu laut ist, zu leise ist, sich anständig, unanständig, geduldig, ungeduldig verhält, kann er ihn, seinen Schüler darauf hinweisen. Und wie oft geschieht es einem, dass man meint, etwas zu wissen und es doch nicht richtig weiß. Insofern ist der Lehrer auch dafür da, wie eine Art Überprüfung der Informationen, die man aufgeschnappt hat. Insofern ist der Lehrer eine Person, die du stets fragen kannst und die an Informationen parat hat, was ein Buch nicht parat hat. Im Sinne von, ein Buch ist natürlich geschrieben für ein bestimmtes Thema und zu einem Unterthema. Und der Lehrer ist ja bewandert und kann dich hinweisen auf die Bücher, in denen du die entsprechenden Informationen findest. Und er hat eine Erfahrung angesammelt im Laufe der Jahre, die natürlich dir kein Buch der Welt so ohne weiteres weitergeben kann. Insofern, der lebendige Lehrer wird niemals ersetzt werden können auf dem Werdegang eines Talib Ilm. Und wenn auch der Lehrer ein Buch verwendet zum Unterrichten und wenn auch nach dem Lehrer man auch Bücher verwendet, um seinen Wissenshorizont zu erweitern. Insofern ist beides unabdingbar. Wir brauchen beides ganz dringend. Wir können auf nichts von beidem verzichten. Aber ein Buch muss auch gelesen werden können. Oder anders gesagt, man muss auch lernen, ein Buch zu lesen.
Man muss lernen, wie man von einem Buch überhaupt profitieren kann. Wie viele Bücher gibt es, die man nicht verstehen kann, wenn man das dazugehörige Vorwort alleine nicht verstanden hat? Oder nicht verstanden hat, wofür das Buch geschrieben worden ist, oder sogar teilweise auch, in welchem historischen Kontext das Buch geschrieben worden ist, um das Buch auch tatsächlich einordnen zu können. Allein schon die Tatsache zu wissen, wann hat dieser Autor gelebt, wann hat er dieses Buch geschrieben, hat er nur dieses eine Buch geschrieben oder hat er auch andere Bücher zu diesem Thema geschrieben, welches davon hat er zuerst geschrieben. Es gibt viele Informationen, die ein Lehrer einem geben kann, bevor man ein Buch liest, was darauf hinweist, wie gesagt, dass man ohne einen lebendigen Lehrer einfach nicht auskommt. Darüber hinaus, wenn man gelernt hat, wenn man Anstand gelernt hat, wenn man gelernt hat, mit Büchern umzugehen, wenn man die Grundlagen der Religion gelernt hat, wenn man die Grundlagen eines bestimmten Faches verstanden hat, danach natürlich kann man sich weitere Bücher aneignen und weitere Bücher lesen und studieren und seinen Wissenshorizont erweitern. Angenommen, du hast mit deinem Lehrer die Fachdisziplin Mustalah al-Hadith gelesen. Mustalah al-Hadith, da geht es um die Hadith-Wissenschaften, eine Einführung in die Hadith-Wissenschaft. Angenommen, du hast das gelesen und du hast viele Begriffe oder alle Begriffe verstanden, die da vorkommen. Du weißt jetzt, was ein Hadith ist. Du weißt jetzt, was Marfu' bedeutet. Du weißt, was Khabar bedeutet. Du weißt, was Matan ist. Du weißt, was Isnad ist. Und so die ganzen typischen Fachbegriffe, die darin vorkommen. Und jetzt sagst du, ich möchte ein anderes Buch über Ilm al-Mustalah lesen, Mustalah al-Hadith, dann ist das natürlich überhaupt gar kein Thema, weil wenn du ein anderes Buch aufschlägst, wirst du verstanden haben, wovon dieser Autor spricht und etwaige Denkfehler kommen gar nicht mehr oder wenn, dann nur sehr selten vor. Insofern, wie wir gesagt haben, der Ausgangspunkt sollte der lebendige Lehrer sein, darüber hinaus dann ist es überhaupt gar kein Problem und ist auch dringend notwendig, dass man sein Wissen erweitert. Denn welcher Lehrer der Welt wird mit dir jedes Buch aus der islamischen Bibliothek durchlesen? Der Autor sagt, rahimahullah ta'ala, es heißt, wer alleine zum Wissen geht, kommt auch alleine heraus. Stell dir vor, das Wissen ist ein Haus und wenn du alleine reingehst, ohne Begleiter, dann wirst du auch ganz alleine wieder herauskommen. Das heißt, der Autor sagt, das bedeutet, wer sich ohne Scheich in die Suche nach Wissen vertieft, kommt ohne Wissen heraus. Und tatsächlich, wenn man sich mit Büchern alleine beschäftigt, ohne einen Begleiter zu haben, also einen Lehrer zu haben, dann kann es sehr schnell geschehen, dass man Ansichten vertritt oder von Dingen überzeugt ist oder Angelegenheiten verbreitet, die vor einem weder ein Mensch noch ein Dschinn verbreitet und vertreten hat. Ja, das heißt also, man wird gegen den Strom schwimmen. Man weiß nicht, was in moderner Sprache würde man sagen, Mainstream ist in der jeweiligen Fachdisziplin und was eigentlich gegen die klassische Lehre in der jeweiligen Disziplin spricht. Das muss man wissen. Man muss wissen, wovon man ausgeht und was eben dann dementsprechend klar und deutlich gesicherte Informationen sind und was dann Informationen sind, über die sich auch die Geister innerhalb der jeweiligen Fachdisziplin streiten. Also es gibt auch, wenn wir schon über Hadithe gesprochen haben, es gibt ja Sachen in dieser Wissenschaft, die sind klar und deutlich, da gibt es keine Diskussion darüber und dann gibt es aber auch Begriffe, die mehrdeutig verwendet werden, ja. Also vielleicht wird für die meisten, die sich mal mit diesem Thema beschäftigt haben, klar sein, was jetzt ein Hadith ist, ja, ein Sahih-Hadith ist, was ein Hasan-Hadith ist und so weiter. Aber dann muss man auch wissen, dass es auch Gelehrte gab, die diese Begriffe auch anders verwenden und auch noch gibt, die diese Begriffe anders verwenden. Also muss man wissen, was ist eigentlich Mainstream und was darüber hinaus benutzt jemand unterschiedlich. Was bedeutet sehr unterschiedlich. Ein typisches Beispiel, wenn wir schon bei der Hadith-Wissenschaft sind, ist der Begriff Mursal. Mursal ist ein Beispiel, ist ein Begriff für eine oder die Form einer Überlieferung, bei der oder eine Form der Überlieferungskette, bei der ein Tabi'i über den Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert. Das ist sozusagen die bekannte Definition davon. Aber wenn du Bücher liest, findest du auch dass dieser Begriff Mursal für den, ein Synonym als Munqati' verwendet wird. Munqati' ist eine andere Sache in Bezug auf die Überlieferungsketten. Insofern, das ist ganz wichtig, das zu verstehen, sonst wird man sehr viele Fehler natürlich machen. Der Autor sagt, rahimahullah ta'ala, so ist das Wissen ein Handwerk und jedes Handwerk braucht einen Handwerker und so braucht es auch beim Lernen einen geschickten Lehrer. Darüber sind sich die Gelehrten beinahe einig, außer einigen, die extreme Positionen vertreten, wie Ali ibn Ridwan al-Masri al-Tabib, doch die Gelehrten seiner Zeit wiesen ihn zurück und ebenso jene, die danach kamen. Also, das ist, liegt in der Natur des Menschen, dass da nicht immer alle sich bei allen Dingen einig sind, aber das heißt ja nichts. Ja? Also, das heißt ja, nur weil es jetzt zwei Meinungen zu einem Thema gibt, heißt ja nicht, dass die zweite Meinung einen Wert hat. Ja? Also, der hat wohl die Meinung vertreten, dass es Bücher besser ist, dass man besser aus Büchern lernen sollte als von lebendigen Lehrern. Und da hat er seine Begründungen und es hört sich auch alles ganz vernünftig an. Nur die Praxis beweist was ganz anderes. Also die Theorie ist immer eine schöne Sache. Du kannst natürlich sagen, ein Buch irrt sich nicht. Ein Buch vergisst nicht. Ja? Der Lehrer könnte vergessen. Aber das Buch, das steht da und wenn es einmal geschrieben ist, vergeht das in der Regel nicht, schon gar nicht in der heutigen Zeit der Elektronik. Ja? Nur die Realität ist eben, dass und das vergessen auch viele, dass die Bücher geschrieben haben, auch Menschen sind. Ja? Und da gibt es dann auch die Diskussion unter denen, die was gegen Bücher haben, die sagen, wenn Bücher, dann bitte die gedruckten Bücher und nicht die elektronischen Bücher. Und dann fragt man sich ja, die gedruckten Bücher, sind die nicht auch von Menschen geschrieben worden? Also das ist dann, also nicht jede Aussage, die jemand trifft, ist auch wirklich voll zu nehmen. Ja? Muss auch manchmal ein bisschen hinterfragen, gerade wir in diesen Ländern hier, wir haben ein bisschen gelernt, kritisch zu denken und andere Positionen einzunehmen. Al-Hafidh al-Dhahabi, rahimahullah ta'ala, sagte in seiner Biografie, also dieses berühmte Buch da, Sir, er hatte keinen Scheich, er redet jetzt über diesen Ali ibn Ridwan, der diese extreme Position vertrat, ja? Er hatte keinen Scheich. Vielmehr beschäftigte er sich damit, den Büchern Wissen zu entnehmen. Er verfasste ein Buch über die Erlangung von Fertigkeiten mit Hilfe von Büchern und erläuterte, inwiefern dies geeigneter als das Lernen bei Lehrern sei. Und das ist eigentlich falsch. So, das sagt der Dhahabi als Antwort darauf. Und stell dir mal vor, du hast keine Ahnung, was du lernen sollst und wie du lesen sollst und du liest das Erste, was dir in die Hände fällt, ist das Buch von diesem Mann Ali. Und du liest sein Buch und er erklärt dir dann mit schönen Worten, wieso du dringend lieber Bücher lernen sollst und du blickst nicht, dass er selbst keinen Lehrer hatte, deswegen muss er irgendwie seinen Standpunkt rechtfertigen und du wirst davon überzeugt und verlässt alle Sitzungen. Ja. Der Autor sagt, rahimahullah, As-Safadi legt die Antwort darauf in seinem Buch Al-Wafi dar. Darüber führt auch Al-Zabidi in Sharh al-Ihya die Meinungen einer Anzahl von Gelehrten an, die eine Reihe von Gegengründen aufführen. Dazu gehören das, was Ibn Batlan in seiner Widerlegung darauf sagt. Die Namen sind völlig unwichtig. Geht nur darum, dass die Gelehrten auch untereinander Diskussionen geführt haben, wenn auch manchmal darüber dazwischen Jahre liegen. Aber er sagte, sechstens, also gibt es wohl mehr als eine Widerlegung dieser Ansicht, in einem Buch finden sich Dinge, die vom Wissen abhalten. Und dies ist bei einem Lehrer nicht so. Und zwar sind dies die falsche Setzung der diakritischen Punkte bei einander ähnlichen Buchstaben, wenn man sie nicht gesprochen hört, sich verlesen aufgrund von Sehschwächen, geringe Erfahrung des Lesers mit Flexion und Konjugation oder fehlerhafte Kenntnisse in diesem Bereich, die Beschäftigung mit der Korrektur des Buches, Überlesen von Geschriebenem oder Verlesen durch Hinzufügung von Nichtgeschriebenem, Einfluss der Rechtsschule des Verfassers, schlechte Qualität der Schrift und Fehler in der Abschrift, das Lesen durch Überspringen von Abschnitten, das Mischen von verschiedenen Ausbildungsgrundsätzen, die Verwendung von Fachbegriffen in jenem Fachgebiet und von griechischen Fachbegriffen, die der Übersetzer transkribiert und nicht übersetzt hat, wie zum Beispiel das Wort Nawarbus. All dies verhindert das Wissen. Dagegen hätte sich der Schüler von diesem Aufwand entlastet, wenn er es dem Lehrer vorgetragen hätte. Da es nun einmal so ist, ist das direkte Lernen bei Gelehrten vorteilhafter und nützlicher als das Lesen für sich alleine. Dies ist es, was wir verdeutlichen wollten. Er hat jetzt hier, wir brauchen jetzt nicht auf jeden einzelnen Punkt hier eingehen, denn er hat jetzt hier eine Reihe von Punkten erwähnt, warum es besser ist, von einem lebendigen Lehrer zu reden. Aber ihr seht natürlich, die Aussage stammt aus einer Zeit, in der es jetzt noch keine Druckmaschinen gab, in der man Bücher geschrieben hat. Ja. Und da war es ja tatsächlich so, dass die Leute die Bücher voneinander abgeschrieben haben. Okay? Und deswegen eine der großen Aufgaben der heutigen Zeit, wofür auch Doktorarbeiten, Magisterarbeiten vergeben werden in islamischen Universitäten, ist, dass die Leute Manuskripte nehmen, das heißt Handschriften nehmen zu einem Buch, sammeln alle Handschriften zu einem bestimmten Buch und machen daraus eine Fassung, die derjenige Fassung am ähnlichsten ist, die der Autor wirklich geschrieben hat. Ja, weil der Autor, sein Original, das gibt es wahrscheinlich gar nicht mehr, oder gibt es vielleicht nur eine Abschrift davon und so weiter. Und dann nimmt man diese 3, 4, 5, 6, 7 oder mehr Manuskripte und macht daraus ein Manuskript, das dem Original am ähnlichsten sein muss. Ja? Weil zum Beispiel man weiß, wann welches Manuskript geschrieben worden ist, oder weil man sieht, die meisten haben das Wort so geschrieben und hier ist eindeutig ein Rechtschreibfehler und so weiter. Sowas ist eine Wissenschaft für sich. Und deswegen damals, wenn du dann solche Sachen abgeschrieben hast, natürlich passieren dann Fehler. Und jetzt kommt noch ein Punkt dazu, und der gilt auch bis zur heutigen Zeit. Deswegen nicht alles, was der Mann gesagt hat, ist Vergangenheit. Und zwar die Sache mit den diakritischen Zeichen. Die diakritischen Zeichen sind was? Jeder von euch, der sich mal ein bisschen mit arabischer Sprache beschäftigt hat, der weiß, und auch der Koran liest, der weiß, dass im Koran gibt es ja auf der einen Seite die Buchstaben, ja, und auf der anderen Seite gibt es Zeichen über und unter den Buchstaben. Richtig? Das heißt, es gibt die eigentliche Schrift, die eigentliche Zeichnung des Buchstabens, auf Arabisch nennt man es Rasm al-Harf. Und dieser Buchstabe, wie zum Beispiel, nehmen wir mal ein Nun, wenn wir ein Nun, vielleicht wissen die meisten von euch, wie ein Nun aussieht, ja, so ähnlich wie ein U, nur ein bisschen vielleicht mehr gedehnt. Nur, entscheidender Punkt ist, der hat einen Punkt. Und dieser Punkt gehört zu den diakritischen Zeichen. Okay? Dieser Punkt. Und diese Punktierung, wenn man aus Versehen 2 macht, dann hast du kein Nun mehr, hast du ein Tha. Und wenn du 3 machst, hast du ein Tha. Und wenn du Punkt drunter machst, hast du ein Ba. Und wenn du 2 Punkte drunter machst, hast du ein Ja. Das heißt, du hast hier schon mal verschiedene Möglichkeiten, je nachdem, wo du den Punkt setzt und wie viele Punkte du setzt. So. Beim Abschreiben damals gab das natürlich Probleme. Heutzutage passiert das immer noch. Manchmal denkt man, das ist ein Punkt, aber da ist nur Dreck. Jetzt, das könntest du sagen, ist heute weniger, aber was heute auf jeden Fall noch da ist, sind die ganzen Vokale. Denn diese Fatha, Dhamma und Kasra, auf Arabisch dargestellt durch Strich oben oder Strich unten oder eben ein kleines Wow oben drüber, diese Zeichen, diese Vokalisierung, die findet sich in den meisten Büchern nicht. In den meisten arabischen Texten findest du das nicht. Also diese Erleichterung, die wir im Koran al-Karim im Mushaf stehen haben, da stehen überall über die Buchstaben, findest du, ob du sagst A oder I oder U, ne? Findest du alle drei Versionen. Oder eben sogar eine Sukun. Das steht alles geschrieben. Aber wenn du eine Zeitung aufschlägst, gibt es das nicht mehr. Wenn du ein Buch aufschlägst, ein normales Buch, findest du in der Regel diese Zeichen ganz selten gesetzt. Nur wenn es mal nicht klar ist. Ja, also zum Beispiel, stell dir mal vor, vielleicht die unter euch, die ein bisschen Arabisch können, stell dir mal, du würdest schreiben das Wort Amman. Amman schreibt man Ein, Mim, Alif, Nun. Okay? Kann man auch raushören. Amman. Okay? Für die ist nicht ganz wichtig. Ich will nur sagen, so, wenn du das Wort so schreibst, könnte jemand sagen, nee, das ist nicht Amman, die Hauptstadt vom heutigen Jordanien, sondern das ist Oman. Der Oman auf Deutsch. Ja? Das heißt, ich habe jetzt nur das Wort anders ausgesprochen, aber das Schriftbild ist haargenau dasselbe. Das Schriftbild ist haargenau dasselbe. Und das gilt auch für Namen. Das gilt auch für Namen. Ja? Und so weiter und so fort. Deswegen will ich damit sagen, dass diese Angelegenheit, dass man etwas falsch lesen kann, das gibt es bis zum heutigen Zeitpunkt. Das geht bis zum heutigen Zeitpunkt. Wenn du nicht weißt, wie du ein bestimmtes Wort, wie du die Zeichen setzt, wenn du das nicht von deinem Lehrer gelernt hast, ja, oder ausreichend Kenntnis hast in dieser Wissenschaft, dann kann es sehr schnell passieren, dass du hier die Zeichen falsch setzt und dementsprechend falsch liest. Jetzt könnte jemand sagen, das kommt ja so selten vor und das passiert mir nicht, ich kenne mich gut aus. Das Blöde an der Sache ist, wenn das dir passiert, ja, dass du so etwas, so einen Fehler machst, bei so einer banalen Angelegenheit, dann bist du gleich aufgeflogen, sofort. Also es gibt Dinge, wenn du die machst in einer Wissenschaft, ja, dann weiß man, dass du diese Wissenschaft niemals von deinem Lehrer gelesen hast. Ich gebe euch ein einfaches Beispiel. Ja. Wir sind ja schon bei Hadith, und bleiben wir mal dabei. Ja. Es gibt doch diese berühmten 6 Hadith-Sammlungen. Ja. Die sind halt die bekanntesten, aber es gibt natürlich viel mehr. So, da gibt es eine davon, die wird, Sunan An-Nasa'i genannt. An-Nasa'i genannt. Was ist da der typische Fehler, wenn jemand das liest, das Wort liest und nicht die Sache halt gelernt hat, richtig zu lesen? Das hat ja nicht mal was jetzt mit der Wissenschaft des Hadith zu tun, sondern es hat damit zu tun, dass es ein Name, der ist so bekannt wie Bukhari und weiß ich was, und wenn du den Namen liest, du sprichst ihn falsch aus, dann weiß man, dass du noch nie in einer Sitzung warst. Versteht ihr, was ich meine? Und der Fehler ist, man sagt statt Nasa'i, sagt man Nisa'i. Nisa'i. Nisa heißt nämlich Frauen, weil das Wort kennt jeder. Deswegen liest er das erste, was ihm einfällt, oh, das heißt bestimmt Nisa'i, der Frauenheld oder Frauenmann oder was auch immer übersetzen möchte. Ja. Und dann natürlich weiß man, also der hat keinen Lehrer. Ja. Der hat keinen Lehrer gehabt. Ja. Das sind so Kleinigkeiten, aber da fliegt man auf. Und dann stell dir mal vor, das macht man einmal da, einmal da. Ja, das war's dann schon. Ne? So, dann zitiert der Autor, rahimahullah ta'ala, noch einmal den Gelehrten As-Safadi. Und deswegen sagten die Gelehrten, nimm das Wissen weder von einem, der sich das Wissen aus Büchern aneignet, noch von einem, der dies von einem Koran-Exemplar tat. Also noch einmal, dass wir die Sachen, diese Aussagen, das sind Aussagen von Menschen hier. Die wollen wir jetzt nicht pauschalisieren auf jeden Fall. Okay? Ich habe euch gesagt, wenn einer Wissen aus Büchern nimmt, dafür qualifiziert ist, weil er gelernt hat, wie es funktioniert. Das ist gar kein Problem. Mach dir keine Sorgen. Okay? Wir reden hier davon, dass jemand eben nicht dafür geeignet ist. Ja? Und meinetwegen noch nie ein Buch über irgendwas gelesen hat und jetzt fängt er an, sein Wissen aus einem Buch zu nehmen. Das ist das Problem. Das heißt, trage den Koran nicht jemandem vor, der ihn aus einem Koran-Exemplar gelernt hat. Und beim Koran ist natürlich extrem. Weil im Koran hast du ja nicht nur die inhaltliche Bedeutung, sondern auch die Aussprache. Und wenn jemand nicht gelernt hat, Tajweed, den Koran nach den Rezitationsregeln zu lernen, das ist man mit Tajweed, dann wird er niemals den Koran nicht lesen können. Das geht gar nicht. Weil der Koran, den kannst du nur richtig lernen, wenn du ihn von jemandem gehört hast, der ihn auch mündlich überliefert hat. Anders ist es unmöglich. Und das ist ja die Gewaltigkeit beim Koran Karim, dass er tatsächlich sowohl mündlich als auch schriftlich überliefert worden ist. Das ist eine der Wunder der heutigen Zeit. Und durch den Koran ist die arabische Sprache bewahrt worden. Also du musst dir vorstellen, dass das Arabisch, das wir heute sprechen, älter als 1400 Jahre ist. Und bewahrt durch den Koran Karim. Zeig mir irgendeine Sprache der Welt. Allah alleine weiß, wie viele 100 Sprachen es auf der Welt gibt. Zeig mir eine Sprache der Welt, die über, sage ich mal, 200 Jahre gleich geblieben ist. Geschweige von 300, 400, 500. Ja? Warum? Weil diese Botschaft der Koran ist die letzte Botschaft an die Menschen. Deswegen muss die Sprache auch bewahrt bleiben. Und stellt mir mal vor, mit der Sprache des Koran wird das werden, was mit dem Latein geworden ist. Warum gab es in der Geschichte des Christentums eine Revolution? Weil die Leute haben die Priester nicht mehr verstanden. Die haben auf Lateinisch gepredigt und die Leute haben nicht verstanden, was der Mann sagt. Nur die älteren Leute halt. Und die Jüngeren nicht mehr. Okay? Deswegen hat sich das irgendwann revolutioniert. Auf jeden Fall, obwohl Latein ja nicht mal die Sprache von Jesus war, alaihissalam, ja? Das heißt, man hat da eine Sprache festgehalten, die gar nicht so heilig ist. Ja? Aber beim Koran Karim, beim Arabischen, ist es tatsächlich etwas anderes. Ansonsten, das muss man sich überlegen, warum ist dann nicht die Sprache Jesu bewahrt worden? Man sagt, das war Aramäisch. Ja? Warum ist es denn nicht bewahrt worden bis heute? Warum ist denn die Sprache, die Moses gesprochen hat, alaihissalam, nicht bewahrt worden bis heute? Guck mal, die Weisheit Allah subhanahu wa ta'ala. Es war für Allah, azzawajal, wusste schon von Anfang an, dass eben eine neue Botschaft kommen wird. Und dass diese Botschaft die einzige ist, die zum Paradies führt. Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam in einem Bericht ganz klar und deutlich, er sagte, wenn Moses am Leben wäre, bliebe ihm nichts anderes übrig, als mir Folge zu leisten. Und deswegen, wer an Jesus glaubt und an Moses glaubt und von der Entsendung, von der Botschaft von Muhammad sallallahu alaihi wasallam erfährt und nicht seine Religion annimmt, ist ungläubig. Und wenn er in diesem Zustand stirbt, wird er für immer und ewig in die Hölle gehen. Und das ist der Glaube der Muslime seit Offenbarung des edlen Koran Karim. Und wer das nicht glaubt, der leugnet die Weisheit der Entsendung des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Denn wenn man ins Paradies kommen könnte, durch die Befolgung auch anderer Botschaften des Koran al-Karim, dann sage ich euch ganz ehrlich, dann ist die Version, die unsere christlichen Mitmenschen befolgen, von der Umsetzung her, denke ich, viel einfacher. Ist viel einfacher. Ja, muss man ehrlich zugeben. Aber die Frage ist nicht, ob es einfach ist oder schwierig ist. Es gibt Dinge, die sind in unserer Religion einfacher als in anderen. Es gibt Dinge, die sind schwieriger. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, was will unser Herr von uns? Was ist der Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala? Was ist der Weg, damit wir am Tag der Auferstehung von unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam einen Schluck Wasser zu trinken bekommen aus seinem Trinkbecken, sodass wir danach nie wieder durstig sein werden? Das ist, was uns interessiert. Ob das jetzt schwierig ist oder einfach ist, das sei mal dahingestellt. Kommen wir zurück. Der Autor sagte, rahimahullah, trag nicht den Koran jemandem vor, der ihn aus einem Koran-Exemplar gelernt hat, und lerne die Ahadith und Ähnliches nicht von jemandem, der sie aus Büchern nimmt. Wie gesagt, das ist immer das Gleiche, auf der gleichen Basis, wie ich vorhin erwähnt habe. Das zweifellose Argument, dass die Sichtweise von Ibn Radwan, das ist der diese Ansicht vertritt, dass man aus Büchern lieber lernen sollte, nicht aus von Lehrern. Das zweifellose Argument, dass die Sichtweise von Ibn Radwan zurückweist, ist, dass du im Laufe der Zeiten, Generation für Generation, wahrscheinlich tausende von Biografien und Geschichten siehst, die mit mal wenigen, mal vielen Namen von Gelehrten und Schülern beladen sind. Betrachte nur einen Teil jener Schüler, die sich das Wissen bei extrem vielen Scheichs aneigneten, sodass einige von ihnen bei mehreren tausenden Gelehrten studierten, wie es im Kapitel Al-Uzzabe in Al-Isfar von seinem Verfasser genannt wird. Also es sind Bücher über Biografien von Menschen. Da gibt es zahlreiche im islamischen, der islamischen Bibliothek, wo du schauen kannst, wer war der Lehrer von wem und wie viele Schüler hatte er. Seine ganze Biografie, es gibt ganze Bände, die darüber, also zahlreiche Reihen von Bänden, die darüber geschrieben worden sind. Also das geht dann in Bücher, die teilweise über 30, 40 Bände groß sind. Ich muss dir mal vorstellen, dass sie was für Zeit sie gehabt haben, um das zu schreiben. Abu Hayyan Muhammad Yusuf Andalusi, rahimahullah ta'ala, gestorben 745, pflegte, wenn ihm gegenüber Ibn Malik erwähnt wurde, zu sagen, wo sind seine Sheikhs? Und Al-Walid, rahimahullah ta'ala, sagte, Al-Awza'i ist einer der berühmten Fiqh-Gelehrten, man sagt, das ist der Fiqh-Gelehrte schlechthin aus Großsyrien damals gewesen, also Damaskus und Umgebung. Er pflegte zu sagen, dieses Wissen war edel, das Wissen also über die Religion, über den Islam, dieses Wissen war edel, solange die Männer es sich untereinander aneigneten. Also von einer Person zur nächsten Person. Doch als es in Bücher Eingang fand, traten andere nicht geeignete Männer darin ein. Klar, ne? Du hast durch das Aufschreiben Leuten den Zugang zum Wissen ermöglicht, die eigentlich nicht dafür geeignet sind. Das ist das Problem. Hat aber natürlich einen riesigen Vorteil. Der Vorteil überwiegt zweifellos. Ja? Aber es geht nur darum, dass man sich das auch bewusst. Ähnliches wird berichtet auch Al-Mubarak über Al-Auza'i. Auf jeden Fall. Was können wir uns für die heutige Zeit entnehmen? Ja, natürlich dadurch, dass Bücher geschrieben werden und dadurch auch, dass das Wissen so leicht zugänglich gemacht worden ist. Denkt an das Internet. Denkt an das Internet und wie heutzutage ganze Online-Bibliotheken entstanden sind, in denen sich so viele Bücher befinden. Der Nutzen natürlich ist gewaltig groß. Der Nutzen darin ist gewaltig groß. Die Geschwister, die vielleicht kennt der eine oder andere aus dem arabischen Sprachraum, es ist Al-Maktaba Al-Shamila, ja, das ist eine Online-Bibliothek mit Tausenden von Büchern, also kann man sich gar nicht vorstellen, was da alles drin ist. Der Nutzen davon ist riesig, aber du hast eben diese Medaille mit zwei Seiten, du hast auch natürlich die Tür geöffnet für jeden Heuchler, der in diesen Büchern das sucht, was ihn befriedigt. Und deswegen bleibt eben für die heutige Zeit besser gesagt, da haben sich dadurch dann auch sogenannte, kann man sagen, Internet-Sheikhs entwickelt oder YouTube-Sheikhs oder wie man das auch nennen mag, weil eben diese Plattformen eine Kanzel bieten für jeden Menschen, der sonst im Alltag keine Kanzel zum Reden hat. Okay? Und das Problem ist eben, dass er Zuhörer findet. Findet Zuhörer, weil es ist so einfach geworden. Du musst ja nur noch was machen und einfach hochladen. Und hoffen, dass Leute klicken. Das war's. Ansonsten, wenn solch eine Person in eine Moschee gehen würde, dann würde man ihn allein seines Äußeren wegen schon nicht anerkennen. Ja, aufgrund seines Alters, aufgrund seines Äußeres, aufgrund seines Verhaltens, aufgrund seines Kenntnisstand, aufgrund seines Rufes unter den Leuten und so weiter. Und es gibt viele, viele Hürden, die er in der Realität überbrücken oder überspringen muss, die er im Internet nicht hat. Und deswegen einfach nur eine Seite öffnen, hochladen und dann hat sich das schon erledigt. Der Autor sagt, rahimahullah ta'ala, zweifellos ereignen sich beim Lernen aus Büchern, selbst wenn man ein Zertifikat hat, Fehler, ganz besonders zu jener Zeit, da es weder diakratische Punkte noch Vokalisation gab, sodass durch falsches Lesen von Wörtern sich die Bedeutung verändert. Dies passiert jedoch nicht beim Lernen, indem man Vorträgen zuhört. Desgleichen ereignen sich Irrtümer beim Vortragen von auswendig Gelerntem anders als beim Überliefern von einem geschriebenen Buch. Zitat Ende. Von Ibn Khaldun, rahimahullah ta'ala, wie gesagt, ist ein Historiker, sagte, gibt es zu diesem Thema eine wertvolle Erörterung, ebenso wie in seinem Buch Al-Muqaddimah oder Büchlein. Von einem anderen stammt folgender Vers. Wer nicht von Vorträgen eines recht erfahrenen Gelehrten lernt, dessen Gewissheit bei Fragen ist bloße Vermutung. Das ist ein Gedicht übersetzt, ja. Wer nicht von Vorträgen eines recht erfahrenen Gelehrten lernt, dessen Gewissheit bei Fragen ist bloße Vermutung. Er denkt immer, weiß es, aber weiß eigentlich nicht. Abu Hayyan, rahimahullah, rezitierte oft das Folgende. Der Einfältige glaubt, dass Bücher einen intelligenten Bruder zum Verständnis von Wissenschaften führen. Der Einfältige glaubt, dass Bücher einen intelligenten Bruder zum Verständnis von Wissenschaften führen. Doch der Törichte weiß nicht, dass die darin verschlüsseltes, nochmal, doch der Törichte weiß nicht, dass darin Verschlüsseltes enthalten ist, das den scharfen Verstand verwirrt. Das ist eine Tatsache. Es gibt Dinge, die sind allgemein bekannt. Also wenn du zum Beispiel in bestimmten Büchern bist, gehen wir mal aus dem Hadith raus und gehen wir im Bereich des Fiqh rein. Wenn du innerhalb einer bestimmten Rechtsschule liest, da gibt es Dinge, die sind innerhalb der Rechtsschule bekannt. Du ärgerst dich dann vielleicht nachher, dass man es dir nicht erklärt hat oder warum sagst du, der Autor hat das nicht erklärt. Irgendwann, wenn du heranreifst, merkst du, du bist eigentlich derjenige, der falsch angefangen hat zu lernen. Du bist direkt in die 10. Klasse eingestiegen, obwohl du hast nicht mehr die 1. Klasse gemacht. Und deswegen, das befinden sich in Anführungszeichen verschlüsselte Informationen, gemeint ist damit Begriffe, jeder versteht, was damit gemeint ist. Wenn du also in einem Buch liest, in einem bestimmten Rechtsschule, das heißt, unser Imam hat gesagt, ich weiß natürlich nicht, welcher Imam ist damit gemeint. Okay? Aber für die Leute innerhalb der Schule ist klar, wer damit gemeint ist. Wenn du nach Wissen ohne Gelehrten strebst, bist du vom geraden Weg abgekommen und die Dinge werden zweideutig für dich sein und du wirst noch verwirrter und du wirst noch verirrter sein als Tuma al-Hakim. Tuma al-Hakim gilt in der arabischen Geschichte als ein Arzt, der die Medizin gelernt hat aus Büchern und deswegen verantwortlich ist für den Tod vieler seiner Patienten. Das ist ja nicht so schlimm, weil da geht es ja nur um den Tod im Diesseits, den körperlichen Tod. Aber was ist, wenn du für den seelischen Tod verantwortlich bist? Gehen wir über zum dritten Kapitel, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Das gute Benehmen des Schülers seinem Sheikh gegenüber. Jetzt haben wir gelernt, wie man lernt, aber jetzt gibt es noch eine Art von Wissen, die allem anderen vorausgehen muss. Der 18. Punkt, Respekt gegenüber dem Sheikh wahren. Da das Wissen zunächst nicht aus Büchern erworben werden kann, braucht es einen Sheikh, von dem die Studienanfänge perfektioniert werden können. Um vor Fehltritten und Irrtümern sicher zu sein. Und so obliegt es dir, Respekt ihm gegenüber zu wahren. Denn dies ist der Weg zu Erfolg. Dies ist der Weg zu Erfolg, Gedeihen, Erlangen von Kenntnissen und zum Gelingen. Deinem Sheikh soll deine Hochschätzung, Ehrerbietung, Wertschätzung und Freundlichkeit gebühren. Gucken wir uns den ersten Begriff an. Es ist die Bewahrung des oder die Wahrung des Respektes gegenüber dem eigenen Lehrer. Übrigens gilt das für jeden Lehrer, der dich etwas lehrt. Nur natürlich, wenn es um die Religion geht, dann verdient der Lehrer noch größeren Respekt, denn er führt dich zur Religion Allah subhanahu wa ta'ala. Was bedeutet ihm gegenüber Respekt zu wahren? Es bedeutet unter anderem seine Würde zu bewahren und es bedeutet auch unter anderem seine Fehler zu verdecken und nicht aufzudecken. Jeder Mensch macht Fehler, wie unser Prophet sagt, sallallahu alaihi wa sallam, kullu bani Adam khata. Und deswegen wirst du keinen perfekten Lehrer finden. Viele Leute sind begeistert von ihren eigenen Lehrern, manchmal dann auf Kosten anderer. Und andere werden zu Einzelgängern, weil sie sich auf die Fehler der Menschen konzentrieren. Und so finden sie niemals jemanden. Also es gibt keinen Mensch, der keinen Fehler hat. Gibt es nicht. Und so obliegt es dir, Respekt irgendjemand zu erwahren. Denn dies ist der Weg zu Erfolg, Gedeihen, Gelingen und so weiter. Deinem Sheikh soll die Hochschätzung, Ehrerbietung, Wertschätzung und Freundlichkeit gebühren. Warum die Hochschätzung? Naja, wie gesagt, weil im Gegensatz zu deinen Eltern, die Grund dafür waren nach Allah, dass du, dass man dir die Seele in den Körper eingehaucht hat, ist der Lehrer derjenige, der Religionslehrer, derjenige, der dich zu Allah subhanahu wa ta'ala führt, der dich zum Paradies führt, der dir den Weg zeigt, wie du Allah subhanahu wa ta'ala zufriedenstellst. Achtet darauf, wenn ich sage Lehrer und Sheikh, dann ist das eine Person oder eher eine fiktive Person. Mit anderen Worten, diese fiktive und juristische Person, wie jetzt Juristen reden würden, diese Person kann sich wiederfinden in vielen Menschen. Was heißt das? Das heißt, derjenige, der dich auf Allah und seine Religion hinweist, den meine ich damit, wenn ich sage, dein Sheikh. Okay? Das heißt, es kann sein, dass dein eigener Vater und deine eigene Mutter diejenigen sind, die den größten Anteil an der Belohnung bekommen werden von dir. Warum? Weil sie haben dir das Glauben an Allah beigebracht. Von klein auf. Also jeder, der muslimische Eltern hat, seine Eltern versuchen ihm beizubringen, wer ist Allah subhanahu wa ta'ala. Sie versuchen ihm beizubringen, was ist der Koran al-Karim, wer ist Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Das ist diese grundlegende. In diesem Sinne haben diese Personen einen Anteil an der Belohnung, vielleicht viel größer als irgendein Lehrer im Laufe deines Werdeganges. Ehrerbietung. Ehrerbietung heißt, dass man jemanden ehrt, so wie es ihm gebührt, ihn zu ehren. Und jeden Menschen ehrt man entsprechend seines Standes. Und der Gelehrte hat natürlich eine besondere Stellung in der Gesellschaft. Und das ist auch Alhamdulillah gang und gäbe unter den Muslimen, dass sie die Träger, die Würdenträger des Islam ehren. Also die Muslime allgemein, wenn es einen Imam gibt oder einen Gelehrten gibt oder auch einen Muezzin gibt. Und all diese Sachen, die Muslime ehren das und schätzen das, weil sie wissen, dass das die Menschen sind, die die Religion nach außen hin präsentieren teilweise auch. Er sagte, Wertschätzung, wie kannst du, Ehrerbietung haben wir gesagt, wie kannst du Ehrerbietung machen? Indem du deinen Lehrer dir selbst gegenüber vorziehst. Auch wenn es Kleinigkeiten sind, wie zum Beispiel, dass du ihm beim Laufen den Vortritt lässt oder dass du ihm beim Reden ihn anfangen lässt zu reden und so weiter und so fort. Es gibt viele Arten, denke ich, die ihr auch wisst, wie man jemand anderes Ehre erweisen kann. Ich brauche nicht sprechen über das Gegenteil davon, worauf der Lehrer auch, der Autor und Schauter auch hinweisen wird. Wertschätzung, ihr müsst wissen, noch einmal, wir reden nicht von einer bestimmten Person, sondern wir reden von der fiktiven Person, die dich auf Allah und seine Religion hinweist. Und diese Person, du schätzt sie, du schätzt den Gelehrten, du schätzt den Imam. Warum? Wegen seines Wissens. Wegen seines Wissens. Nicht wegen seiner Person, sondern wegen dessen, was er in seinem Herzen an Iman und an Ilm hat, wovon du kostenlos profitieren kannst und worauf du jederzeit zurückgreifen kannst. Das ist der Grund, warum du ihn wertschätzt. Nicht aufgrund seiner Hautfarbe, nicht aufgrund seiner Herkunft, nicht aufgrund seiner Intelligenz, sondern aufgrund dessen, was Allah subhanahu wa ta'ala ihn ausgezeichnet hat. Wenn du denkst, subhanallah, wenn Allah azza wa jalla diesem Menschen diese Information gegeben hat und diese Stellung gegeben hat zu den Muslimen, dann ist es bestimmt eine Person, die Allah liebt. Und ich liebe die Personen, die Allah azza wa jalla liebt. Das ist der ganze Grund. Und sollte er eines Tages abweichen von diesem Weg, dann weicht auch deine Liebe von ihm ab. Und Freundlichkeit und so weiter. So sei vollkommen guten Benehmens, wenn du mit deinem Sheikh sitzt und mit ihm sprichst. Stell deine Fragen auf schöne Art und Weise. Natürlich, der erwähnt jetzt ein paar Sachen hier, die werden in manchen Büchern wie von Imam al-Baghdadi, rahimahullah ta'ala, Jami' al-Akhlaq al-Rawi, Adab al-Sami' noch untermauert mit zahlreichen Überlieferungen. Das ist, hier liegt in der Kürze die Würze, inshallah ta'ala. Aber ich denke, jeder von uns weiß, was gutes Benehmen ist. Jeder von uns braucht sich einfach immer nur die Frage stellen, wenn ich an der Position meines Lehrers wäre, hätte ich dann gerne, dass ich so mit ihm umgehe? Wenn ja, weitermachen. Wenn du sagst, nein, ehrlich gesagt, ich hätte nicht gerne, dass man mit mir so umgeht, dann weißt du, dann musst du an dir eben arbeiten. Das ist eines der schönsten und einfachsten Methoden, um selbst zu entscheiden, ob man ein gutes Benehmen an den Tag legt oder eben nicht. Er sagte, stell deine Fragen auf schöne Art und Weise. Schöne Art und Weise kann bedeuten, manchmal möchtest du von deinem Lehrer etwas erfahren und du weißt, er redet ungern über dieses Thema. Dann musst du wissen, wie du es stellst. Oder er hat schon oft darüber gesprochen und er ist verärgert, dass er noch einmal darüber reden muss. Oder du möchtest eigentlich wissen, ob die Information, die du oder ob die Ansicht, die dein Lehrer vertritt, stark ist oder schwach ist, weil du bist von was anderem überzeugt. Ja? Dann musst du die Frage so stellen, nicht, dass dein Lehrer das Gefühl hat, dass du ihm widersprichst. Ja? Das heißt, es gibt viele Arten und Weisen, und das alles braucht einen Vorspann. All das braucht Vorbereitung. Also diese Sache, diese Spontanität beim Fragestellen, ohne sich vorher zu überlegen, was fragt man, welche Auswirkungen kann diese Fragen haben? Und dieses unvorbereitete Formulieren ist sicherlich unangebracht und gehört zumindest nicht zu der schönen Art und Weise des Fragenstellens. Sei höflich beim Durchblättern des Buches vor ihm und in deinem Umgang mit dem Buch, gerade wenn es das Buch des eigenen Lehrers ist, natürlich, ja, unterlasse Überheblichkeit und angeberische Disputationen vor ihm, indem man anfängt, zu seinem Lehrer zum Beispiel zu diskutieren über etwas, muss man sich überlegen, diskutiere ich jetzt, um meine Meinung in den Vordergrund zu stellen? Ist das jetzt wirklich so wichtig? Unabhängig vom Ikhlas, der da stark verletzt zu sein scheint, was denken denn die anderen Leute? Also wie kommt das denn bei den Leuten an, wenn ich etwas sage und die Leute merken, ich will dadurch, oder jeder riecht den Braten, jeder riecht, dass ich hier meine Meinung eigentlich indirekt rausposaunen möchte, dann fragt man sich natürlich, muss das sein? Will ich das wirklich? Nicht immer, wenn man etwas von einer Sache überzeugt ist, nicht immer, wenn man meint, die Wahrheit zu kennen, ist es angebracht, sie zu sagen und sie zu formulieren. Komme dem Lehrer nicht mit Worten zuvor, gehe nicht vor ihm und sprich nicht viel bei ihm, denn du musst dir vorstellen, die Frage ist ja immer so, warum hast du diesen Menschen zu deinem Lehrer gemacht? Jetzt sag mir nicht, weil du keinen besseren gefunden hast, ja? Sondern du sagst, weil ich denke, dieser Mensch kennt sich aus, ja, in einem bestimmten Thema, der Akida, der kennt sich aus und deswegen möchte ich von ihm was lernen. Okay, das heißt, es geht dir um das Wissen, das er hat. Ja, dann profitier doch von ihm. Dann lass ihn doch reden. Deswegen, natürlich mögen wir gerne immer die Lehrer und die Gelehrten Fragen stellen und so, ja. Aber eigentlich, wenn der Lehrer selbst spricht und was erzählt von dem, was er weiß, auf Dauer hat man viel mehr davon, als wenn man nur Sitzungen also ich rede von Talib, ansonsten der Ami, der einfache Mensch, der will seine Fragen stellen und sagt, Salih, wir wissen, was muss ich Zakat zahlen? Assalamu alaikum. Okay. Aber der Talib Ilm, der will ja das Thema richtig verstehen, von Anfang bis zum Ende. Und da ist es viel besser, wenn der Lehrer spricht, als dass man ihm was erzählt. Und da merkt man natürlich auch als Lehrer, dass wen man vor sich hat. Hat man vor sich jemanden, der lernen will, der schweigt und hört zu. Hat man vor sich jemanden, der selbst die ganze Zeit erzählt, der hat Mitteilungsbedürfnis, okay, und hat niemanden gefunden, außer diesem Menschen, der sich schämt, ihm zu sagen, ach, es reicht jetzt langsam. Ja? Und dann redet er und hört nicht mal. Deswegen, komm ihm nicht mit deinen Worten zuvor, also erheb nicht die Stimme, unterbrich ihn nicht und sprich nicht viel bei ihm. Unterbrich ihn nicht beim Sprechen oder beim Unterrichten. Also nicht, dass jemand denkt, es geht hier um eine Diktatur, sondern es geht darum noch einmal, du bist überzeugt davon, dass dieser Mensch dich zu Allah subhanahu wa ta'ala, dir zu Allah den Weg weist. Wenn du nicht davon überzeugt bist, geh nicht zu ihm hin. Such dir jemand anderes. Aber wenn du davon überzeugt bist, wie sinnvoll ist es, ihn zu unterbrechen? Wie sinnvoll ist es, dass du mehr sprichst, als er spricht? Wie sinnvoll ist es, dass du ihn bei seinen Unterrichten demotivierst, wie wir gleich mal sehen werden? Dränge ihn nicht zu antworten. Dränge ihn nicht zu antworten. Es gibt das ist ein Feingefühl, das natürlich viele Leute nicht haben. Viele Leute verstehen nicht, wenn sie eine Frage stellen und der Lehrer antwortet nicht genau auf den Punkt, wie der Schüler es gerne haben möchte. Denn die meisten denken was? Und denken, hat die Frage nicht verstanden. Und deswegen, nee, ich meinte, du holst nochmal. Okay? Manchmal gibt es auch, es gibt Gründe, warum der Lehrer gar nicht antwortet. Die Frage einfach weglässt, allgemein antwortet, nicht präzise auf den Punkt. Es gibt Gründe, und das wird dir meistens geschehen in öffentlichen Sitzungen. Vielleicht, wenn du unter vier Augen sprichst, diese Sache wird einfach sein, ja. Aber es gibt Dinge, die man in der Öffentlichkeit ungern sagt, weil die Menschen daraus vieles interpretieren. Ja, also die Menschen sind so, wenn du einen Satz sagst, der eine versteht eine Sache daraus und andere versteht was anderes daraus. Okay? Also wenn du zum Beispiel jemandem sagst, das ist ein einfaches Beispiel, das ist vielleicht kein ideales Beispiel, es geht nur ums Prinzip. Ja? Wenn du jemandem fragst, ist das Sheikh, ist das Pflicht oder Sunnah? Okay? Und er sagt, das ist Sunnah. Was könnte denn passieren? Es gibt manche Leute, leider, die nehmen das dann zum Anlass, es wegzulassen. Weil es ja nicht machen muss, richtig? Nein. Jetzt will aber der Lehrer das vermeiden. Also sagt er nicht Pflicht, weil es nicht stimmt. Er sagt auch nicht Sunnah, weil es einfach, weil die Leute das in der Sitzung falsch verstehen würden. Was macht er dann stattdessen? Er motiviert die Menschen, diese Tat zu machen und erinnert daran, dass der Prophet das immer gemacht hat und so weiter und so. Und vielleicht ist eines der besten Beispiele dafür, als Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala anhu mal gefragt worden ist, ist das Schlachten von das Udhiya, Schlachtenpflicht oder nicht? Was hat er gesagt? Er hat gesagt, sowohl der Prophet als auch die Muslime haben geschlachtet. Sagt der Mann zu ihm, ja, ich habe verstanden, aber ist es Pflicht? Sagt der Mann, ich habe dir gesagt, sowohl der Prophet als auch die Muslime haben geschlachtet. Dann sagt der Mann, ich habe verstanden, aber ist es Pflicht oder nicht? Dann sagt er, wie heißt es, hat er ihm ein strenges Wort gesagt. Ja. So ähnlich wie, bist du noch bei Sinnen? Bist du normal? Bist du gesund? Ich habe dir gesagt, der Prophet und die Muslime haben geschlachtet. Okay. So, meinte er jetzt, dass es Pflicht ist? Kann sein. Meinte er, dass es Sunnah ist? Kann sein. Können wir mit Gewissheit nicht sagen. Aber eine Sache können wir sagen. Er will dir sagen, du sollst schlachten, weil der Prophet hat auch geschlachtet. Und dann bist du auf dem Weg des Propheten. Wenn du es nicht machst, weichst du davon ab. Das ist was. Und das ist auch die Weisheit beim Beantworten der Fragen. Die Weisheit antworten der Frage. Drei. Dränge ihn nicht zu antworten und vermeide, dass viele Fragen, besonders in der Öffentlichkeit, denn dies führt bei dir zu Selbstsucht und bei ihm zu Verdruss. Selbstsucht zu Egoismus, weil jemand, der immer in der Öffentlichkeit im Mittelpunkt steht, das ist halt nicht so ideal. Und zum Verdruss, das kann ärgern, je nachdem. Aber das ist je nachdem, wie der Lehrer die Sitzung gestaltet. Wenn er jemandem erlaubt zu reden, wenn er jemandem mehrfach erlaubt zu reden, das ist, denke ich, eine Sache, man braucht als Mensch allgemein auch Fingerspitzengefühl braucht man, ja, um manchmal Situationen einschätzen zu können. Also gerade zum Beispiel eine typische Situation, jemand kommt und stellt eine Frage. Und der Mann, der Fragende, denkt, er ist alleine. Aber hinter ihm warten noch 3, 4, 5 andere Leute. Das ist nicht angebracht, jetzt eine Diskussion zu führen. Es ist nicht angebracht, jetzt sich 10 Minuten zu unterhalten. Und schon gar nicht, dass du ihm was erzählst. Ja. Und dann guck nach hinten. Okay, da sind noch andere Brüder da. Fass dich kurz. Und wenn es was Wichtiges ist, red. Wenn nicht, dann sagst du, Khalas, ein anderes Mal, inshallah ta'ala, komme ich noch einmal. Ich würde sagen, machen wir an dieser Stelle Stopp, inshallah ta'ala. Beim nächsten Mal machen wir an dieser Stelle weiter, inshallah, weil das ist ein großes Kapitel, mit dem Respekt gegenüber dem Sheikh zu bewahren oder zu wahren. Möge Allah ta'ala euch segnen für eure Anwesenheit und euch belohnen. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima katira.